Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Next. Mein Name ist Stefan Petro und ich arbeite bei A3 Deutschland. Nach einigen Monaten Funkstille startet unser Podcast jetzt also in die zweite Staffel. Erneut geht es um Zukunft. Die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur, unserer Energienetze und Wasserversorgung oder, und das ist unser heutiges Thema, um die Zukunft der Arbeitswelt. Wer in den letzten Jahren nicht unter einem Stein gelebt hat, dem ist klar, dass sich hier vieles verändert. Wie viele Branchen leidet auch unsere unter chronischem Fachkräftemangel. Schon deshalb müssen es Unternehmen schaffen, für Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Erwartungshaltungen attraktiv zu sein. Daraus ergibt sich wiederum die Aufgabe, aus diversen, vielleicht sogar gegensätzlichen Charakteren ein schlagkräftiges Team aufzubauen. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit unserem Deutschland-Geschäftsführer Erik Knies nachgedacht. Und rückblickend würde ich sagen, auch das Gespräch selbst hat ziemlich gut den Wandel gezeigt, den unsere Arbeitswelt durchläuft. Anders als so mancher Chef vom alten Eisen hat mir Erik nämlich nicht seine Management-Weisheiten von oben herab verkündet, sondern er hat darauf bestanden, dass ein Dialog stattfindet. Alles Weitere hört ihr am besten selbst. Also, Erik, dann erzähl doch erstmal, wer du bist.
Ja, ich bin Erik Knies, ich bin der Geschäftsführer von A3 Deutschland und leite zugleich den Geschäftsbereich Umwelt hier bei A3. Ich bin von der Ausbildungsseite her Jurist, hatte dann einen Einstieg gefunden bei einer örtlichen Rechtsanwaltskanzlei für Mittelständler mit dem Aufgabengebiet Gewerberecht, Arbeitsrecht, Baurecht gab es auch zu dem Zeitpunkt schon. Hatte dort aber festgestellt, dass ich doch lieber näher mit Menschen und näher am Geschäft arbeiten will und war dann relativ schnell auf die Idee gekommen, ich würde gerne doch im Unternehmen meine Karriere beginnen und habe mich seinerzeit dann beworben bei einer IT-Consulting-Firma und habe da begonnen, letztlich dann im Unternehmen zu arbeiten als Unternehmensjurist. Ja, dann war ich da so circa 8 Jahre und hatte mich da zu dem Zeitpunkt auch schon mal mit der Frage beschäftigt, ja, wo will ich hin? Was ist so mein nächster Schritt? Und ich hatte eine Notiz genommen von der Möglichkeit, bei der Firma Pöri zu arbeiten, der Vorgängergesellschaft von A3, eigentlich das heutige A3, war da sehr angetan von dem Purpose der Firma. Es hatte für mich einfach viel Sinn gemacht. Ich hatte da auch wirklich richtig Lust gehabt, mich thematisch mit neuen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Fand ich jetzt schon die Aussicht noch mal interessanter und spannender, wirklich dabei zu sein bei Projekten, die unsere Umwelt berühren, die Wasserthemen berühren, um da auch einen Mehrwert zu stiften.
Hast du es jemals bereut, aus der freien Juristentätigkeit rausgegangen zu sein? Vermisst du was daran im Unternehmen?
Es ist besser, im Haus zu sein und mit den Menschen direkt zu kommunizieren, wirklich zu schauen, wie läuft denn das Projekt, was passiert da, wie funktioniert das. Und diesen Austausch, den hat man nicht so sehr, wenn man in einer Kanzlei letztendlich dann von außen diese Projekte mit betreut. Und das war eigentlich der Grund, warum ich seitdem nie mehr auch den Wunsch gehegt hatte, zurück in die Anwaltskanzlei mich zurückzuentwickeln.
Wie fühlt sich Wirtschaft für dich als Jurist an? Also gibt es Sachen, die dir helfen hier auch in der Geschäftsführungstätigkeit oder in der Managementtätigkeit? Und was musstest du vielleicht lernen, so aus dem Jurastudium kommend?
Ja, klar. Ein Unternehmen wird schon sehr geprägt durch die Regulation. Gerade auch in Deutschland strahlt das rein. Ich denke, es gibt Bereiche, die sind sehr nah, wenn es darum geht, mit Wirtschaftsprüfern sich zu unterhalten, Steuerberatungsthemen. Da, denke ich, gibt es eine besondere Nähe. Es gibt auch im Bereich Personal gibt es auch immer wieder Themen, die haben einen rechtlichen Fokus. Ich glaube, der große Unterschied ist, hier wirklich sehr interdisziplinär einfach denken zu dürfen und zu müssen und zu versuchen, die wirtschaftlichen Belange auszubalancieren mit den rechtlichen Belangen, mit den Belangen der Mitarbeiter. Das braucht Erfahrung und viele einzelne Momente, an denen man wächst und größer wird. Und das ist eines der größten Entwicklungsthemen, die man so hat in dieser Rolle. Alles zu verweben, das große Ganze im Blick zu behalten, die richtigen Leute zusammenbringen. Ich glaube, da kann man von ausgehen, dass man das nicht an der Uni lernt, an keiner Uni.
Wie lange bist du Geschäftsführer der A3 Deutschland?
Jetzt im 9. Jahr.
Ja, genau. Jahr. Also fast eine Dekade, auf die du jetzt zurückblicken kannst. Was würdest du sagen, was waren so Trends? Was hast du festgestellt in deiner Tätigkeit? Also A3 hat sich natürlich als Unternehmen verändert, aber vielleicht auch so einfach das Umfeld, wie Unternehmensführung, wie Management funktioniert.
Ja, letztendlich ist es weniger formal heute. Das ist ein Punkt. Ich kann mich noch dran zurückerinnern. Es war komplett üblich, in alten Bürostrukturen den Raum des Chefs zu finden. Meistens gut abgeschirmt durch ein Sekretariatszimmer. Heute ist man so viel mehr mittendrin und nicht mehr oben oder unten. Diese Dimension gibt es nicht mehr. Wir sind da wirklich auf Augenhöhe unterwegs. Man muss die Leute mitnehmen, einbinden. Früher ging alles relativ schnell, weil einer entscheiden konnte. Heute machen wir das hier gemeinsam.
Hat sich da noch mal was verändert durch die Fusion von OF und Pöyry, also sozusagen, ich glaube 2019 muss das ja gewesen sein, ne? Das finnische Unternehmen, aus dem du ja dann auch kamst, und der schwedische Teil, hast du eine andere Führungskultur dort irgendwie gemerkt oder andere Einflüsse?
Der schwedische Ansatz ist noch weiter ausbalancierter. Es gibt einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Man ist in viel mehr Abstimmungsprozessen beteiligt, manchmal auch in sehr vielen, zu vielen möglicherweise auch. In dem finnischen Modell war es schon so, dass viel mehr auch noch ein Regelwerk bestanden hat und man da auch klarer kommuniziert hat, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt. Hier ist, würde ich sagen, der Dialog größer geworden. Mhm. An sich ist es eine super Entwicklung für uns alle hier. Wir sind jetzt Teil von einem sehr großen Unternehmen, haben noch mehr Optionen. Wir haben neue Geschäftsfelder, an die wir jetzt andocken können, auch mit dem deutschen Geschäft. Ich habe das als sehr positiv wahrgenommen, dass wir hier nochmal einen weiteren Schritt gegangen sind in der Unternehmensgeschichte.
Jetzt gab es ja in deiner Zeit als Geschäftsführer noch eine andere, ja, man könnte sagen, große Entwicklung oder anderes Ereignis, nämlich Corona, was ja die Arbeitswelt sehr stark verändert hat, gerade in Bürojobs. Wie hast du das erlebt? Was hat sich geändert? Was ist geblieben vielleicht? Und was dreht er wieder zurück jetzt?
Also langsam das Bild klar wurde, was die Auswirkung ist, dieser Schock, das ist mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Und auch letztendlich der Punkt, dass es an mir auch mithängt, wie wir hier durchkommen werden. Wir haben hier auch Tag 2 direkt einen Krisenstab eingerichtet. Es wusste keiner zu dem Zeitpunkt, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben uns sicherlich auch mehr Unterstützung gewünscht von Seiten der Politik. Es war ja relativ unklar geblieben bis ganz zum Ende hin, was ist jetzt okay, was ist nicht okay. Vieles wurde einfach auch an die Unternehmen delegiert. Aber da hat sich schon gezeigt, dass wir eine gute Kultur haben. Wir haben da wirklich eng abgestimmt miteinander, dann einen guten Weg gefunden. Und eines der Dinge, die wir dann relativ zügig dann umgesetzt hatten, war tatsächlich die Möglichkeit, auch im Homeoffice arbeiten zu können. Wir sind einfach mittlerweile komplett digital vernetzt. Teams ist ein übliches Mittel geworden, zu kommunizieren. Vieles kann und wird auch digital geklärt. Trotzdem ist es so, dass wir auch weiterhin gucken wollen, dass wir Leute auch hier im Haus mal zusammenbringen. Wir haben eine klare Lockerung, ja, der Frage, wann und wie arbeite ich. Es ist völlig okay, ne? Auch die Verträge so ein bisschen anzupassen, wie sie zur Lebenssituation passen. Und der Umgang miteinander ist auch noch ein bisschen einfacher oder unkomplizierter, ein bisschen direkter, weniger formaler geworden.
Weniger Anzug tragen im Unternehmen.
Genau, also ich war mit Abstand dann der Letzte, der das noch probiert hat hier.
Und wie man sieht, hast du es auch aufgegeben.
Genau.
Jetzt gibt es ja die Tendenz, wenn man so in die Wirtschaftsnachrichten guckt und gerade auch in den USA bei den großen Technologiekonzernen, gewisse Dinge wieder zurückzudrehen. Mhm. Also sie sagen ja zum Beispiel, ja, ihr kommt jetzt wieder rein, mindestens 80% der Zeit. Also man hört es ja teilweise von Amazon und von Apple beispielsweise. Wie siehst du das? Machen die was richtig oder würdest du sagen, jetzt schießen sie in die andere Richtung übers Ziel hinaus?
Ich denke, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir einen guten Weg hier gefunden haben, dieses hybride Modell zu fahren. Ich wünsche mir schon, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben, dass wir auch Möglichkeiten schaffen, auch hier zusammenzukommen. Auch diese zufälligen Gespräche.
Kaffeemaschinentalk,
genau, oder dieser Flurfunk, ja, in der Weise, hat aus meiner Sicht schon eine sehr große Bedeutung. Ob und wie man das ausbalanciert, habe ich jetzt aktuell noch keine Lösung. Ich sehe aber schon, dass wir mit dieser Flexibilisierung ein sehr großes Asset haben, das wir nicht ohne Not aufgeben sollten.
Wie hat sich eigentlich der Krankenstand entwickelt? Also meine These, die ich gerne belegt oder widerlegt hätte, ist,
Der Krankenstand so in den Erkältungswellen reduziert sich durch Homeoffice, weil Leute die Tendenz haben, auch mal schnell einen Tag zu Hause zu bleiben, wenn sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie gerade ansteckend. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und das ist eine schlechte Vermutung. Aber kann man das feststellen an den Zahlen?
Bei uns war es so, dass während der Corona-Zeit, wo wir tatsächlich alles sehr zurückgezogen agiert haben, auch im privaten Umfeld, da sind die Krankheitszahlen tatsächlich abgesunken. Wir haben dann nach Corona tatsächlich wieder einen Anstieg gesehen.
Interessant. Mhm. Ich hatte immer diese Idee, dass das vielleicht was bringt, dass man dann denkt, ach ja komm, ich muss ja nicht jeden anstecken, bleibe ich mal zu Hause über den Tag. Während man sich vorher halt geschleppt hat, bis man zum Arzt musste. Vielleicht noch ein bisschen das Thema Führung, Mitarbeiterführung. Mhm. Du hast es schon angedeutet, für dich bedeutet Führung nicht Ansagen machen von oben und das wird dann umgesetzt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie stellst du dir ein gut geführtes Unternehmen vor? Was sind so deine Ideale da?
Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu erkennen, es hat eine Priorität. Wir haben in der Unternehmensführung verschiedene Zielsetzungen. Einen davon ist sicherlich, den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen. Wir müssen aber auch anerkennen, dass wir für Mitarbeiterführung auch Zeit brauchen. Und diese Zeit auch im Alltag sich einzuplanen, ist für mich der erste Schritt, um auch mal zuzuhören. Also eine Feedback-Kultur zeichnet aus meiner Sicht ein Unternehmen aus. Ich denke auch, dass es uns gelingen sollte, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, wo liegen die Stärken und die Schwächen. Heißt also nicht für mich, dass wir immer nur das machen, was ein Mitarbeiter sich wünscht, sondern immer eine gute Balance, einen Ausgleich finden zwischen dem Interesse des Mitarbeitenden und dem Interesse der Firma. Das sind Kennzeichen, die ich jetzt für ein gutes Unternehmen definieren möchte. Also wir müssen auch Raum geben, Dinge weiterzuentwickeln. Wir sind auch mittlerweile auch in der Strategiearbeit so weit, dass wir sagen, wir müssen in sehr, sehr regelmäßigen Abständen und die können auch unter einem Jahr mal liegen, nochmal drüber schauen, über das, was wir uns überlegt haben, um hier schnell auf plötzliche Ereignisse, Änderungen eingehen zu können. Die Welt ist schneller geworden.
Ja, das ist, glaube ich, was wir alle nachvollziehen können. Das sind eigentlich diese zwei Menschenbilder, wenn man so will. Der eine sagt, der Mitarbeiter ist an sich faul und deshalb muss ich Ansagen machen, weil sonst macht er nichts. Und der andere sagt, nein, die wollen was arbeiten, man muss sie nur lassen. Die progressivere Unternehmensführung, wie du sie beschreibst, eher auf dieser zweiten Variante.
Wir brauchen alle Mitarbeitende. Das heißt, nicht jeder, der gerne Routinearbeiten macht, ist damit dann faul. Und nur die, die ständig neue Ideen haben und mit neuen Dingen an die Tür klopfen, das sind die, die den Laden dann zusammenhalten. Sondern wir müssen eine individuelle Führung ermöglichen, sowohl für die einen Mitarbeitenden wie für die anderen.
Ja, ist ein interessanter Punkt, finde ich. Sozusagen, es ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch in der Führung. Und es ist auch okay, wenn Leute Struktur haben wollen. Die machen auch nichts falsch, aber es ist auch okay, wenn Leute Freiheit haben wollen.
Und das ist der Punkt. Wenn ich weiß, es gibt Leute, die sich ausprobieren wollen und ich habe ein Thema, dann wird ein Schuh draus. Und dann sollte man wirklich dafür sorgen, dass die Person und das Thema gut zusammenpasst und dort den Raum öffnen, um dann Neues entstehen zu lassen.
Ja. Was würdest du sagen, sind auf der inhaltlichen Seite große Themen, große Trends, mit denen wir uns in den nächsten Jahren noch stärker vielleicht als heute auseinandersetzen müssen?
Ich denke, klar, die Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie, das sind die drei großen Ds. Ja, und ich würde sagen, die disruptive Technologie, die kommt jetzt hinzu. Und da glaube ich, da könnte der Wandel oder die Notwendigkeit anzupassen am größten sein.
Disruptive Technologie heißt KI, heißt Elektromobilität beim Verkehr beispielsweise.
Würde ich jetzt unterstellen. Ja. Und also Demografie, der Fachkräftemangel wird nicht kleiner werden. Also man hat das Problem jetzt identifiziert, man nimmt es jetzt auch wahr. Also es schmerzt auch schon, aber das glaube ich nicht, dass sich die Situation lindert. Also die Themen werden eher mehr. Ja, möglicherweise ist KI auch eine Lösung oder ein Schlüssel, gerade an der Demografie-Seite dann einen Gegenpol zu bilden, um dann bestimmte Prozesse auch zu automatisieren, weil man einfach auch am Ende die Fachkräfte nicht mehr hat.
Ja, für die Fachkräfte, die wir noch haben können und die wir vielleicht finden wollen, was wären aus deiner Sicht Argumente für AFRI als Arbeitgeber? Frage ich jetzt mal ganz schamlos im Sinne der Eigenwerbung.
Ding, ding, Werbung, ja. Nee, also klar, die Unternehmenskultur. Ich denke, das ist ein Aspekt. Miteinander, ein gutes Miteinander. Wir haben ein hohes Maß an Flexibilität, was wir dem Einzelnen bieten können. Wir haben innovative Projekte. Jeder kann in seiner Fachlichkeit hier wirklich eine Vielfalt von Projekten kennenlernen und involviert sein, früh Verantwortung übernehmen. Ja, und wir haben noch ein BGM, was sich auch unterscheidet von vielen Firmen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und auch das ist ein Kennzeichen von uns, dass wir hier auch versuchen, unsere Leute fit zu halten. Ja.
Ja, die sind alle sehr fit, die Kollegen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben ja schon mal über das Thema gesprochen und da hast du im Prinzip wieder mal ein Dreieck aufgemacht. Das eine ist, dem Fachkräftemangel zu begegnen, natürlich durch gutes Recruiting oder attraktiv sein als Arbeitgeber, hast du genannt. Das zweite ist das Potenzial, was vielleicht Automatisierung bietet. Und das dritte ist das Halten von Fachkräften, die einmal da sind. Das fand ich auch einen interessanten Punkt.
Ja, also es ist ja völlig klar, dass mindestens im gleichen Umfang notwendig ist, die Leute, die bei uns beschäftigt sind, gut zu beschäftigen und nicht zu verlieren, weil die Lösung wird nicht sein, dass wir eine unendliche Anzahl von Mitarbeitenden neu jedes Jahr mit ins Unternehmen bringen. Deswegen ist schon auch ein Fokusthema, wie können wir Perspektiven bieten. Ich sehe auch das Thema der Projekte, der Zuschnitt der Projekte, der Aufgabenzuschnitt. Das heißt, wir müssen dann auch das richtige Projekt für die Mitarbeitenden auch mal herausfinden, damit es interessant bleibt. Und wir haben sehr viele ganz tolle, große, kleine Projekte mit verschiedenen Kundengruppen auch mal eine Möglichkeit bieten, vielleicht eine ganz neue Aufgabe anzunehmen. Ja, was die Rekrutierung angeht, ist auf jeden Fall der Punkt immer wichtiger, auch drüber nachzudenken, Mitarbeiter aus dem Ausland zu rekrutieren, was für uns auch schon sehr gut gelingt. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht bei der Beschäftigung von älteren Mitarbeitenden, die auch nach dem Rentenalter noch gerne bei uns weiterarbeiten möchten. Jeder kann grundsätzlich auch an einem anderen Standort arbeiten, viel auch von zu Hause. Das ist alles ein Beitrag dazu, den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus wirklich guten Arbeitsplatz zu bieten.
Wenn du dir einen Arbeitsplatz aussuchen könntest bei AFRI und es dürfte nicht das sein, was du gerade machst, also nicht Geschäftsführung, und es darf nichts mit Jura zu tun haben. Gäbe es da irgendwas, was dich persönlich so interessiert, wo du denkst, Mensch, das würde ich lernen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde zu studieren oder so?
Ein Thema, was mich besonders fasziniert, ist unser Geschäftsfeld Gewässerschutz und Gewässerrenaturierung. Draußen sein zu können, in der Natur etwas für die Gewässer zu tun, das wäre was ich gerne können könnte, was ich gerne machen wollte. Ja.
Ja.
Dieser Aspekt, sehr reizvoll. Ja, wirklich diese Veränderung dann zu sehen, wenn Fließgewässer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden und damit wieder eine Grundlage bieten für die Biotopenvielfalt.
Ja, ist eigentlich interessant. Ne? Also sonst in der Bauwirtschaft geht es ja immer darum, dass man etwas menschlich überformt, also einen Naturraum sozusagen zum Kulturraum macht, zum menschlichen Lebensraum. Und bei der Renaturierung geht es ja nun gerade darum, also man macht etwas als Mensch, aber eigentlich, dass es weniger menschlich aussieht, dass die Natur wieder mehr bei sich selber ist. Ja. Wir haben bei AFRI diesen Slogan Making Future, der sehr allgemein ist und für jeden Menschen etwas anderes bedeuten kann. Was bedeutet er für dich? Wie verstehst du das in deiner Arbeit?
Es hat viel mit Gestaltung zu tun, viel mit dem Wandel zu tun und der Tatsache, dass wir heute darüber bestimmen, wie das morgen aussieht. Mit dem, was wir hier heute tun, haben wir einen großen Impact. Ich glaube, das ist wirklich dieser Blick nach vorn und in dem Wissen, wir machen heute was morgen eine große Wirkung hat. Finde ich ganz spannend.
Ja, interessantes Bild sozusagen. Der Hebel heute ist noch relativ lang, etwas zu beeinflussen, was in der Zukunft liegt. Und er wird natürlich immer kürzer. Man braucht immer mehr Kraft, ihn zu bewegen, je näher man an diese Zukunft herankommt. Damit bin ich eigentlich am Ende meiner Fragen. Ich danke dir ganz herzlich, Erik, für deine Zeit.
Vielen Dank dir.
Es sei denn, wir haben noch irgendwas vergessen.
Ich glaube, ein Aspekt ist mir nur eingefallen, wo ich mich freue, persönlich freue, ist einfach die Tatsache, dass extrem viele Leute sehr, sehr gerne Produkte aus dem EFRI-Shop offen tragen, auch in der Freizeit. Das zeigt mir, dass die Leute mit der Firma was anfangen können, dass sie stolz drauf sind. Und ja, das ist für mich auch ein Zeichen der Rückmeldung.
Man muss natürlich dazu auch sagen, dass unser Merch wesentlich schöner ist als das, was die normale, das normale deutsche mittelständische Bauunternehmen so gemeinhin als Merch mit sich herumträgt. Soweit mag ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Da hilft uns das skandinavische Design.
Absolut.
Ich finde, das Versprechen der Nachhaltigkeit wird auch durch das Merch so ein bisschen eingelöst.
Ja, das ist auch wirklich die Vorgabe. Es muss nachhaltig hergestellt sein. Und das finde ich schon richtig cool, dass man das auch an der Seite dann mal sieht. Ne?
Und das war sie, unsere Folge 4 von Next. Diesmal stand nicht eine Technologie oder ein großes Projekt, sondern das Thema Management im Mittelpunkt. Ich hoffe, auch diese Perspektive war für einige von euch interessant. Für Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik erreicht ihr uns wie immer unter next@afri.com. In ein paar Wochen gibt es hier eine neue Folge. Schön, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt positiv und denkt an was Neues.